Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Das hier, das klingt doch ziemlich eindeutig, oder?
Eine Fusion mit anlassloser Polizeipräsenz, Kontrolle und Überwachung ist kein Fusion Festival.
Das ist Stefan Pelzer vom Kulturkosmos Müritz. Die veranstalten schon viele, viele Jahre das Fusion Festival. Und es soll ja in diesem Jahr eigentlich stattfinden vom 26. bis zum 30. Juni. Nur es gibt eben jetzt schon eine ganze Weile lang Stress um das Sicherheitskonzept. Die Veranstalter wollen definitiv keine Polizei auf dem Gelände. Die Polizei sieht das anders. Heute ist ein abgeändertes Sicherheitskonzept nochmal eingereicht worden. Ob das dann tatsächlich weiterhelfen wird, um die Fusion stattfinden zu lassen. Die aktuellen Infos dazu bekommt ihr bei uns im frischen Podcast vom Update am Donnerstag, den 16. Mai. Wir gucken, was war heute wichtig, worüber solltet ihr noch mehr erfahren. Und dazu gehört auch das sogenannte geordnete Rückführungsgesetz. Darüber hat der Bundestag heute beraten und auch gestritten. Ausreisepflichtige, die nicht freiwillig mitarbeiten an ihrer Rückführung, denen drohen Sanktionen. So will es der Innenminister Horst Seehofer. Wie er das begründet hat heute in dieser Debatte, das erfahrt ihr bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Das Wir sind mehr Konzert vom vergangenen Jahr, bei dem mehr als 65.000 Menschen nach den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz gegen Gewalt und Rassismus demonstriert haben. Dieses Konzert taucht im Jahresbericht des Verfassungsschutz Sachsen im Kapitel über Linksextremismus auf. Seitdem große Empörung, nicht nur in den sozialen Medien. Und die Behörde, die steht unter Druck. Worum es genau geht, wie sich der Verfassungsschutz Sachsen selbst dazu äußert, das kann uns unser Korrespondent für Sachsen erklären, Bastian Brandau. Bastian, das Konzert taucht ja auf im Kapitel linksextremistische Musikszene. Genannt werden Feine Sahne Fischfilet und KIZ, die beim Chemnitz-Konzert dabei gewesen sind. Heißt das auch, dass der Verfassungsschutz Sachsen dieses Konzert bewertet als linksextrem?
Ja, darüber wird so ein bisschen gestritten, aber das ist, glaube ich, eher eine semantische Frage. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat sogar im Nachgang an die Vorstellung am Dienstag nochmal eine Pressemitteilung rausgeschickt mit der Überschrift Wir sind mehr Konzert in Chemnitz war nicht linksextremistisch und verweist nochmal auf den Text. Dort steht ganz genau, Zitat, dass ganz überwiegend nicht extremistische Zuschauer dabei gewesen wären bei diesem Konzert. Aber man muss sagen, dieses Konzert taucht dort auf, eben weil die Bands, die du angesprochen hast, Feine Sahne Fischfilet und KIZ dort aufgetreten sind. Und die schätzt der Verfassungsschutz hier wegen unterschiedlicher Texte als verfassungsfeindlich ein. Auch das ist ja eine Einordnung, die man sehr kritisch sehen kann. Aber dort steht eben auch, dass im Verlauf des Konzerts Parolen wie Alerta, Alerta, Antifaschista oder eben Nazis rausskandiert worden. Tja, und das ist dann das, was hängen bleibt, wenn man auf ein Konzert geht gegen Rechtsextremismus und Nazis rausruft. Dann ist man Teil einer Veranstaltung, die im Bericht des Verfassungsschutzes landet, wo gesagt, das war ja ein Konzert, für das unter anderem auch Bundespräsident Steinmeier Werbung gemacht hat.
Bastian, beim Konzert sind ja ganz unterschiedliche Szenen und ganz unterschiedliche Leute auch dabei gewesen. Also linke Szene, autonome Szene, Antifa, aber eben auch sehr, sehr viele Menschen einfach aus der Zivilgesellschaft. Also Menschen, die sich einfach gegen Rechtsextremismus gestellt haben, gegen rassistische Gewalt, ohne eben direkt links oder linksextrem zu sein. Was ist das jetzt für ein Zeichen, wenn der sächsische Verfassungsschutz dieses Konzert eben im Kapitel über Linksextremismus platziert?
Ich muss sagen, das ist so ein bisschen so, wer dort war, der steht sozusagen indirekt mit im Verfassungsschutzbericht. Und das ist sicher auch nicht jedem recht. Manchen wird das vielleicht auch egal sein. Aber diese Platzierung wird hier vor allem so interpretiert. Das ist ein Zeichen an die Leute, die sich selbst ganz irgendwo rechts oder vielleicht auch in der Mitte rechts verorten. Die dürfen sich bestätigt fühlen, dass dieses Konzert irgendwie so bäh war. Und das ist ja eben eine Frage, die hier in Sachsen immer wieder aufkommt. Wenn es eben zu solchen Ereignissen kommt, wie im letzten Sommer diese rechten Aufmärsche in Chemnitz, stellt sich dann die Zivilgesellschaft dem wirklich entgegen? Ja, und die Leute, die sich dem entgegenstellen, das sind hier eben oft kleinere Gruppierungen, die sind hier oft weniger als in anderen Regionen Deutschlands und die werfen dem Freistaat Sachsen oft vor, sie zu gängeln. Ja, und dieser Vorwurf, der wird hier sozusagen ein Stück weit bestätigt.
Der Vorwurf gegenüber dem Verfassungsschutz Sachsen allerdings lautet ja auch eben immer wieder, man tue dort zu wenig gegen den Rechtsextremismus, man würde den nicht genug ernst nehmen, also Pegida-Aufmärsche, die Aufmärsche von Neonazis in Plauen. Inwieweit geht denn der aktuelle Bericht überhaupt darauf ein?
Ja, das Ganze hat ja auch noch eine viel größere Vorgeschichte, wenn man so will. Der sächsische Verfassungsschutz hier, der hat ja den NSU komplett verpennt, der ja jahrelang in Chemnitz und Zwickau untergetaucht war und sich organisieren konnte, eben auch, weil er ein aktives Netzwerk dort hatte, was ja irgendwie auch noch besteht. Oder die Freitaler-Terroristen, die 2015 Anschläge verübt haben in dieser Zeit der Anti-Asyl-Proteste. Aber man muss sagen, der Rechtsextremismus ist ganz klar der Schwerpunkt in diesem Bericht. Und das war auch in den letzten Jahren schon so. Und auch der Dritte Weg in Plauen, der da am 1. Mai marschiert ist, der wird ausführlich darin beschrieben. Und es steht zum Beispiel auch darin, dass die Tendenz darin besteht, dass extreme Rechte Anschluss suchen in der Mitte der Gesellschaft. Stichwort wieder Anti-Asyl-Proteste wie in Freital, in Bautzen oder eben letztes Jahr in Chemnitz die Demonstrationen nach diesem Tötungsdelikt auf dem Stadtfest. Aber es ist eben auch hochproblematisch, denn die Kriterien sind gar nicht klar, wer hier warum eingestuft wird. Und zum Beispiel Pegida hast du aufgeführt, das wird ausdrücklich mehrfach erwähnt, aber als nicht extremistisch aufgeführt. Mhm. Und das kann schon erstaunen angesichts der Reden, die dort gehalten werden oder dass da eben die identitäre Bewegung seit Jahren mitläuft. Ja, und auch die AfD findet zum Beispiel nur Aufnahme als Opfer linker Gewalt. Und das, obwohl es auch hier Verbindung zur identitären Bewegung gibt und der Flügel von Björn Höcke hier auch dominiert in der AfD in Sachsen. Und der wird ja sogar vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet.
Wie reagieren denn die Politiker auf diesen Jahresbericht?
Ja, unterschiedlich natürlich, aber die krassesten Reaktionen kommen aus der Opposition von Linken und Grünen. Die fordern die Auflösung des Verfassungsschutzes und das auch schon länger. Also die Linke sagt dann sowas wie, dieser Bericht liest sich in weiten Teilen wie ein Schulaufsatz nach mittelmäßiger Wikipedia-Recherche und gemischt mit gefährlichem Halbwissen. Sie argumentieren eben, ja, dass teilweise irgendwelche Antifa-Rechercheteams mehr wissen. Die Grünen bemängeln zum Beispiel auch, dass weite Teile der rechten Szene auch nicht aufgeführt werden, etwa Wahllisten, auf denen bekannte Szenemitglieder jetzt bei den Kommunalwahlen antreten oder extrem rechte Burschenschaften. Und sie bemängeln vor allem, dass es keine Konsequenzen gibt im Kampf gegen Rechtsextremismus. Tatsächlich muss man sagen, dass sich der Ministerpräsident Michael Kretschmer immer wieder öffentlich gegen Rassismus und Rechtsextremismus äußert, das dann aber auch gerne wieder relativiert. Kürzlich hat er etwa die Identitäre Bewegung und das Zentrum für politische Schönheit sozusagen in einem Atemzug erwähnt. Und man muss wirklich sagen, eine wirkliche Strategie gegen Rechtsextremismus ist da einfach nicht erkennbar. Und das dürfte eben auch mit ein Grund sein für diese Stärke der Extremrechten hier in Sachsen.
Bastian Brandau über die Bewertung des Wir sind mehr Konzerts in Chemnitz durch den Verfassungsschutz in Sachsen. Wir haben vor der Sendung zusammen gesprochen.
Deutschlandfunk Nova.
Wer vollziehbar ausreisepflichtig ist, muss unser Land auch wieder verlassen. Und wenn diese Rechtspflicht nicht befolgt wird, muss der Staat sie durchsetzen.
Innenminister Horst Seehofer will Abschiebungen per Gesetz leichter machen. Den Ausreisepflichtigen, die dabei nicht freiwillig mitarbeiten, drohen Sanktionen. Der Bundestag hat heute über das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz beraten oder eher gestritten, müsste man sagen. Denn das, was Seehofer will, wird von vielen Seiten kritisiert. Warum? Das kann uns Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin erklären. Gudula, vielleicht noch mal kurz für uns alle zum Mitschreiben. Was steht denn drin in Seehofers Gesetzentwurf? Also worüber wurde heute diskutiert?
Eine ganz zentrale Regelung ist das, was du eben schon angesprochen hast, nämlich Ausreisepflichtigen, die eben nicht freiwillig mitarbeiten, drohen Sanktionen. Es geht, da hören wir gleich nochmal Horst Seehofer, vor allem darum, dass sie eben mitarbeiten, die Papiere zu besorgen.
Wer das nicht tut und damit für das Ausreisehindernis selbst verantwortlich ist, wird spürbar sanktioniert. Er bekommt künftig nur noch eine Duldung für Personen mit ungeklärter Identität. Für Nichtjuristen übersetzt ist eine Duldung Minus. Und die Sanktionen lauten Erwerbstätigkeitsverbot, Wohnsitzauflage, Verhinderung der Aufenthaltsverfestigung und auch die Möglichkeit zur Verhängung von Bußgeldern.
Also das geht ziemlich weit. Und dann sollen Sozialleistungen gekürzt werden. Haft und Arrest soll in sehr viel mehr Fällen als bisher möglich sein. Wer in einem anderen EU-Land als Flüchtling anerkannt ist, soll im Prinzip gar keine, also nur noch Notleistungen für kurze Zeit kriegen. Butterbrot und Rückfahrkarte. Und in Ausnahmefällen soll die Abschiebehaft auch in der Strafhaft möglich sein.
Jetzt gibt es ja aus mehreren Bundesländern, sogar aus denen, wo die CDU mitregiert, Kritik an dem Punkt, dass ausreisepflichtige Menschen zwischendurch in normalen Gefängnissen unterzubringen sind. Das ist natürlich ein zentraler Kritikpunkt, also einer, der umstritten ist. Es ist aber nicht der einzige, ne?
Nein, es ist gar nicht der einzige. Es ist einer, der im Vorfeld viel zu hören war, aber in der Debatte haben ganz viele andere Punkte noch eine Rolle gespielt. Das, was Horst Seehofer die Duldung Minus nennt, da sagt zum Beispiel die Grüne Feliz Polat, da würden Menschen wie dritte Klasse behandelt.
Wir sprechen hier von 50.000 Kindern und Jugendlichen und davon sind die Hälfte länger als 4 Jahre in Deutschland, meine Damen und Herren. Sie werden Arbeits- und Ausbildungsverbote verhängen und da werden Sie sich noch wundern, was alles so passieren wird in Zukunft. Teilhabe wird unmöglich gemacht.
Scharfe Kritik hat die linken Innenpolitikerin Ulla Jelpke geübt an der Ausweitung der Haft, generell am Umgang mit der Abschiebung, die sie für brutal genannt hat. Pro Asyl hat sehr viele Kritikpunkte. Einer davon ist auch dieses Sozialleistungen quasi auf Null stellen für Leute, die anderswo anerkannt worden sind. Das bedeutet eben auch, die können nicht mehr wirklich gerichtlich überprüfen lassen, ob es nicht Überstellungshindernisse gibt, also ob man zum Beispiel nach Bulgarien oder Griechenland in dem Moment eben wirklich die Leute schicken kann.
Kritik also am Gesetz von Seehofer. Wie hat der denn sein eigenes Gesetz heute verteidigt?
Es gibt eine Zahl, die immer wieder fällt, die er auch genannt hat, nämlich es hat 25.000 Abschiebungen gegeben im vergangenen Jahr und 31.000 sind gescheitert. Das mehr Scheitern als Glücken, wenn man das so nennen will, ist natürlich ein Punkt. Man weiß nur eben nicht genau, woran das liegt. Darauf hat auch der Sachverständigenrat heute nochmal hingewiesen, Sachverständigenrat Integration und Migration, sehr renommiert. Man weiß nicht, ob wirklich die Leute schuld sind, wenn es die Papiere nicht gibt. Man weiß auch nicht, ob die Leute untertauchen, weil sie ja eigentlich nicht mehr benachrichtigt werden müssen. Begründet hat Horst Seehofer das vor allem heute auch nochmal damit, dass es nötig sei, Recht durchzusetzen, um Akzeptanz für Schutzbedürftige zu schaffen.
Kurz zum Schluss noch, Gudula, wie geht's weiter jetzt?
Ganz kurz gesagt, noch vor der Sommerpause soll das Gesetz im Bundestag verabschiedet werden.
Gudula, danke an dich für diese aktuellen Infos. Der Bundestag hat heute über das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz beraten. Infos dazu von unserer Berlin-Korrespondentin Gudula Geuter.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist die Rede von der größten Mordserie der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der Krankenpfleger Nils H. soll jahrelang Patienten in seiner Obhut vergiftet haben. Angeklagt ist er dafür in 100 Fällen. Der Prozess hat Ende letzten Jahres begonnen und heute ging es mit den Plädoyers los. Julia Demming aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was ist da alles vorgetragen worden?
Also heute hat erstmal die Oberstaatsanwältin am Landgericht Oldenburg das Wort gehabt und sie hat gefordert, dass Nils H. zu einer lebenslangen Haft verurteilt wird und dass auch eine besondere Schwere der Schuld dazukommt. Laut der Staatsanwältin lassen sich 97 der jetzt angeklagten 100 Fälle als Morde beweisen, für die der Nils H. verantwortlich ist. Er selbst hatte 43 der Taten gestanden und 5 bestritten. Bei den anderen hat er gesagt, dass er sich nicht daran erinnern könne. Und die Staatsanwältin hat heute gesagt, dass sie keinen Grund sieht, die Geständnisse anzuzweifeln, aber die sind auch erst spät gekommen, nämlich als die Beweise gegen ihn schon offensichtlich waren.
Erklär uns nochmal, Julia, was genau wird dem Mann denn vorgeworfen?
Ja, er soll als Krankenpfleger zwischen 2000 und 2005 an 2 Kliniken in Oldenburg und in Delmenhorst Patienten Spritzen mit Medikamenten verpasst haben, die für sie tödlich waren. In manchen Fällen soll er die Patienten danach versucht haben zu reanimieren, um sich wohl vor Kollegen als Held darzustellen. Warum das alles so lange unerkannt geblieben ist, darüber gab es dann eine heftige Debatte, als es erstmal rauskam. Entdeckt wurden die Taten nämlich erst, als Kollegen ihn dabei beobachteten, wie er einer Patientin eine solche Spritze mit einem tödlichen Medikament setzte. Und später kam dann raus, dass in der Klinik, in der er zuletzt arbeitete, während seiner Zeit dort der Verbrauch eines bestimmten Medikaments, das er wohl zum Morden benutzte, 7-mal höher war als vor seiner Zeit und außerdem, dass sich auch die Sterberate unter den Patienten während dieser Zeit verdoppelt hatte.
Heute ist ja nicht zum ersten Mal verhandelt worden gegen Nils H. Welche Urteile gibt es denn bisher schon gegen ihn?
Also 2006, da hatte die erste Verhandlung gegen ihn stattgefunden, wegen des Falls, bei dem ihn seine Kollegen beobachtet hatten. Damals wurde er schon zu 5 Jahren Haft und 5 Jahren Berufsverbot verurteilt und seitdem wurde dann mehrmals noch wegen anderer Fälle gegen ihn verhandelt. Es hat auch schon ein lebenslanges Berufsverbot gegen ihn gegeben und auch schon eine lebenslange Haftstrafe. In der aktuellen Verhandlung jetzt geht es aber zum ersten Mal um so viele Fälle auf einmal und in den kommenden Tagen werden da noch Plädoyers von den Nebenklägern und Verteidigung gehört und dann soll es das Urteil im Juni geben.
Heute wurde das erste Plädoyer verlesen im Fall der Mordserie des Krankenpflegers Nils H., der in Oldenburg und Delmenhorst bis zu 100 Patientinnen und Patienten ermordet haben soll. Julia Demming hatte die Infos dazu für euch.
Deutschlandfunk Nova.
Habt ihr natürlich gehört in Deutschlandfunk Nova. Hier ist das Update. Polizeipräsenz auf dem Festivalgelände? Nein, danke, sagt der Veranstalter. Muss so sein, so sieht's die Polizei. Kann die Fusion, das Festival in Mecklenburg-Vorpommern, in diesem Jahr stattfinden oder nicht? Mal gucken. 70.000 Menschen reisen da eigentlich hin, jedes Jahr. Und bisher verlief das auch immer ohne Ärger und ohne Diskussionen. In diesem Jahr ist das anders. Die Fusion soll eigentlich in einem guten Monat losgehen, aber sie ist eben immer noch nicht genehmigt von den Behörden. Unsere Reporterin Antran hat die aktuellen Infos dazu an. Was ist denn das Problem?
Es gibt Streit um das Sicherheitskonzept. Das muss von Polizei und Ordnungsamt abgesegnet werden. Das ist aber bis jetzt nicht passiert, weil die Behörden sagen, das Sicherheitskonzept sei nicht ausreichend. Bis heute hatten die Veranstalter Zeit, also der Verein Kulturkosmos Müritz, ein neues Konzept vorzulegen.
Was stört die Behörden denn an dem alten Konzept?
Es gibt allgemein Sicherheitsbedenken. Ich habe heute mit dem Ordnungsamt gesprochen und das sagt, dadurch, dass es in diesem Jahr erstmals neue Vorschriften gibt, gab es noch einige Mängel am Sicherheitskonzept. Aber der Hauptstreitpunkt ist eigentlich ein anderer, hat mir Linus Neumann, Pressesprecher vom Kulturkosmos Müritz, erklärt.
Überraschend war auf jeden Fall, dass hier von der Polizei zunächst signalisiert wurde, dass diesem Sicherheitskonzept generell nicht zuzustimmen sei, solange wir der Forderung einer Polizeiwache auf dem Gelände und der anlasslosen Bestreifung nicht nachkommen würden.
Bedeutet, die Polizei wäre die kompletten 4 Tage präsent und könnte jederzeit Kontrollen durchführen.
Und genau das passt den Veranstaltern nicht, das wollen die nicht.
Genau. Dazu muss man wissen, das Festival, das steht seit seinem Bestehen vor 22 Jahren für Freiheit und alternative Kultur. Es gibt keine Sponsoren, keine Werbung und es soll unabhängig sein. Polizeikontrollen ohne Grund passen da natürlich überhaupt nicht rein. Das sei keine Fusion mehr und diese Forderungen könnten dazu führen, dass es die letzte Fusion dieses Jahr wird. So drastisch haben es auf jeden Fall die Veranstalter auf einer Pressekonferenz formuliert.
Du hast ja eben schon gesagt, heute war Fristende eben für dieses neue Sicherheitskonzept. Was steht denn da drin?
Es gibt einen neuen Kompromissvorschlag für die Polizei. Den hat mir Linus Neumann so erklärt.
Wir schlagen also vor, dass direkt auf dem Gelände des Flugplatz Lerz, allerdings außerhalb des eingezäunten Festivalgeländes, direkt am Eingang erreichbar, eine mobile Polizeiwache errichtet werden kann.
Das heißt, Polizei nicht mitten auf dem Campingplatz oder vor den Bühnen, aber am Busstopp bzw. an den Parkplätzen direkt daneben. Außerdem, wenn es einen Anlass gibt, kann die Polizei jederzeit kurz aufs Gelände.
Wie gut sind denn dann jetzt die Chancen, dass die Fusion doch stattfinden kann?
Also die Entscheidung kommt wahrscheinlich erst Mitte bis Ende kommender Woche. So lange brauchen die Behörden, um das Sicherheitskonzept zu sichten. Linus Neumann sagt,
ich denke, mit unserem jetzt neu eingereichten, vollständig überarbeiteten Sicherheitskonzept sollte dieser Genehmigung aber auch nichts mehr im Wege stehen.
Die Veranstalter vom Kulturkosmos Müritz sind also optimistisch.
Wenn alles glatt läuft, dann gibt es auch in diesem Jahr das Fusion Festival, wäre dann soweit vom 26. bis zum 30. Juni. Eine definitive Entscheidung wird aber erst Ende kommender Woche erwartet. Wenn es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr das natürlich bei uns.
Deutschlandfunk Nova.
Ziele kann man sich ja immer setzen, ne? Ist nur die Frage, wie und ob man die erreicht. Twitter hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Europawahlen eben nicht über Twitter manipuliert werden sollen. Nur die Strategie, die das verhindern soll, die scheint bisher nicht besonders gut zu funktionieren. Unter dem Hashtag Twitter sperrt haben Nutzer, Nutzerinnen in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder darüber berichtet, dass ihre Accounts eben gesperrt worden sind, vorübergehend, ohne dass die überhaupt irgendwie einordnen konnten, warum das passiert ist. Unsere Reporterin Rahel Klein gibt euch jetzt eine Zusammenfassung zum Hashtag Twitter sperrt und bringt euch auf den neuesten Stand. Rahel, für alle nochmal kurz zusammengefasst, was oder wen genau hat Twitter denn gesperrt?
Also das waren zahlreiche Accounts, unter anderem von Staatssekretärin Safsan Schäbli, von dem Schriftsteller Tom Hillenbrand, von mehreren Rechtsanwälten, aber auch von einem grünen Politiker. Der Account von einem Landesverband von den Piraten ist kurzzeitig gesperrt worden, aber auch der Account von der Jüdischen Allgemein. Die meisten nur vorübergehend und jetzt wieder online.
Und mit welcher Begründung hat Twitter das gemacht?
Also Twitter beruft sich dabei auf eine Richtlinie, die das Unternehmen im April anlässlich jetzt zu den Europawahlen veröffentlicht hat. Und diese Richtlinie heißt Richtlinie zur Integrität von Wahlen. Und die verbietet es Twitter-Nutzern eben, Inhalte zu posten oder auch zu teilen, die sich negativ auf die Wahlbeteiligung auswirken oder falsche Angaben zu Terminen, zum Ort oder Ablauf von einer Wahl machen. Und das gilt eben für alle EU-Länder.
Naja, das ist ja jetzt grundsätzlich erstmal ein ganz guter Gedanke, also dass man Fake News, falsche Informationen zur Wahl verhindern will. Vor allen Dingen ja, weil eben Plattformen wie Twitter, wie Facebook, YouTube ja oft genug vorgeworfen wird, dass sie da nicht genug gegen tun, gegen diese Wahlbeeinflussung.
Genau, voll. Also die Grundidee, die ist auf jeden Fall gut und Twitter muss ja auch was machen. Dazu hat die EU-Kommission das Unternehmen ja auch aufgefordert. Allerdings sind die Fälle, die ich eben jetzt genannt habe, total umstritten, weil die Tweets, weswegen diese ganzen Accounts dann gesperrt worden sind, zum Teil überhaupt nichts mit der Europawahl zu tun hatten. Mhm. Also bei Safsan Schäbli zum Beispiel, da ging es um die Diskussion um den Vornamen Mohammed vor einigen Tagen, Wochen. Bei der Jüdischen Allgemeinen ging es darum, dass Israels Botschafter nichts mit der AfD zu tun haben will. Also Tweets, wo man sich wirklich fragt, okay, was soll das jetzt bitte mit einer Wahlbeeinflussung zu tun haben oder mit Falschinformationen zur Europawahl?
Was sagt denn Twitter dazu?
Ja, erstmal ziemlich wenig. Also wenn dein Account gesperrt wird, ist es nämlich extrem schwierig, Kontakt mit Twitter aufzunehmen. Vor allem, wenn du jetzt nicht eine Person des öffentlichen Lebens bist. Da bekommst du erstmal keine Begründung. Wenn du es dann doch schaffst, irgendwie mit denen in Kontakt zu treten, dann bekommst du so eine halbstandardisierte Antwort mit dem Hinweis auf eben diese Richtlinie zur Europawahl.
Jetzt war ja gestern auch noch eine Vertreterin von Twitter im Digitalausschuss. Konnte die denn da noch mehr erklären, irgendwas dazu beitragen, dass man besser versteht, was da passiert ist?
Ja, ein paar Antworten gab es schon. Nina Morschhäuser war da von Twitter Deutschland und die hat eben gesagt, dass Twitter Fehler gemacht hat und hat sich auch dafür entschuldigt, dass diese Accounts gesperrt worden sind. Und sie hat gesagt, und das war vielleicht das Spannendste an der ganzen Anhörung, die Entscheidung, ob ein Account vorübergehend gesperrt wird, die treffe immer ein Mensch. Also das sind offenbar keine Algorithmen, die einfach jemanden sperren. Und dann hat sie auch noch gesagt, dass die Mitarbeiter, die eben darüber entscheiden, überall verteilt auf der Welt sitzen und jetzt nachgeschult werden sollen, damit nicht fälschlicherweise wieder gesperrt wird.
Gut, also ich meine, damit sowas überhaupt in die Sperrung kommt, muss man ja eben wissen, nach welchen Regeln man das machen soll. Also wie entscheiden die Mitarbeiter das?
Also du kannst natürlich als Nutzer, als Twitter-Nutzer Tweets, von denen du denkst, dass sie die Wahl negativ beeinflussen oder Fake News verbreiten, auf Twitter melden. Da gibt es dann auch genau diese Kategorie für diese neue Richtlinie. Da kannst du die anwählen. Dann gucken sich die Mitarbeiter das an, auch dein Profil, und die entscheiden dann. Was allerdings sehr auffällig bei jetzt diesen genannten Fällen ist, Nina Morschhäuser hat gestern gesagt, dass es in Deutschland 10-mal so viele Meldungen wegen angeblich irreführender Infos zu den Wahlen gegeben hat, als in anderen EU-Ländern, also nur in Deutschland. Und viele vermuten deswegen eben, dass sich da rechte Twitter-Nutzer oder AfD-Anhänger zusammentun, die Tweets melden, die ihnen nicht passen und die dann eben unter Angabe von dieser Wahlbeeinflussungsrichtlinie einfach melden und die Nutzer dann gesperrt werden.
Das ist also die Vermutung, dass da ein System hintersteckt. Okay, das heißt, es könnte sein, dass Rechte diese Meldefunktion missbrauchen, eben einfach um Accounts sperren zu lassen.
Genau, und dafür würde eben auch sprechen, dass es sich bei den bisher gesperrten Accounts eher um Personen aus dem linkeren Spektrum handelt, würde ich jetzt mal sagen, die sich eben mit Sachen beschäftigt haben, die in der rechteren Szene einfach Aufregerthema sind.
Wie kann man denn verhindern, dass der eigene Account gesperrt wird?
Ja, komplett beeinflussen kannst du es bisher offensichtlich ja nicht. Muss man jetzt mal gucken, ob die Mitarbeiter wirklich geschult werden. Aufpassen musst du auf jeden Fall bei Satire. Auch die kann vor der Wahl als Beeinflussung verstanden werden. Und da muss man mit Sanktionen rechnen, hat die deutsche Twitter-Vertreterin nochmal gesagt. Allerdings gab es auch jetzt Berichte aus dem Digitalausschuss von gestern, dass wenn du in deiner Bio, also in deiner Beschreibung, in deinem Account schreibst, dass es ein Satire-Account ist, dass dann Ironie und Satire wieder erlaubt ist und dass du da nicht gesperrt wirst. Also kleiner Lifehack. Aber ob das so ganz stimmt, da gab es unterschiedliche Angaben drüber.
Rahel Klein war das über die Sperrungen von Twitter vor der Europawahl. Hashtag Twitter sperrt. Und ich empfehle euch an dieser Stelle sehr unsere eine Stunde Was mit Medien heute Abend ab 20 Uhr hier in Deutschlandfunk Nova. Da sprechen nämlich Daniel Fiene und Dennis Horn ausführlich über das Thema, unter anderem mit Anke Domscheit-Berg von der Linken, die eben gestern auch mit bei der Anhörung dabei war im Digitalausschuss.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.